Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de.
Sehr schön. Ich freue mich, wieder hier sein zu können. Letzte Woche lag ich flach im Bett mit Magen-Darm. Unsere Kinder haben es mitgebracht aus dem Kindergarten und dann, so wie es halt ist als Familie, teilt man alles miteinander, Freud und Leid und Bakterien und alles andere halt auch, gell? Und dann hat sie es durchgezogen, so weit, dass meine Kleinste, die hat noch ein bisschen Durchfall und der Rest ist aber durch. Und deswegen sind die ja heute auch nicht da. Ich sage ganz liebe Grüße an meine drei Mädels zu Hause. Alina, hallo, Papa spricht im Fernseher zu dir. Malia und meine Frau natürlich. Ihr dürft uns gern weiter im Gebet behalten. Also uns geht es jetzt schon wieder relativ gut. Den anderen Ältesten, Benny hat gerade gesagt, Josia fiebert ein bisschen. Da sagen wir ganz liebe Grüße und Gottes Segen und Heilung. Nadine hat Allergien ohne Ende, hängt ein bisschen drin. Bens Zukunft mit Job ist immer noch am Hängen. Das können wir auch gerne mit weitertragen im Gebet. Eigentlich hat er alles gemacht, es fehlen nur noch die Zusagen. So. Die kommen dann alle morgen. Gut. Ich finde es so witzig, man baut mich immer mehr ein, so dass ich immer weniger Bewegung habe. Das ist auch gut so. Ich freue mich voll auf das Wort heute, weil heute geht es um Offenbarung Kapitel 4. Sehr gut, ihr seid noch am Start. Und es wird ein richtig spannendes Kapitel und ich freue mich darauf. Und ich bin gespannt, was Gott uns offenbart heute und was Gott vorhat. Und ich würde gern beten am Anfang und dann starten wir. Wow. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Danke, dass alles ruhig wird jetzt in uns drin. Dass unser Herz aufgeht und dass es fruchtbar wird, so dass dein Wort hineinfällt und dass der Same aufgehen kann und Frucht bringt 30, 60 und 100-fach. Danke, dass wir hier sind, nicht wegen uns oder wegen Gewohnheit, sondern hier sind wegen dir, Jesus. Dass du im Mittelpunkt bist und dass du Worte des Lebens hast, wo sollten wir sonst hingehen? Und dass dein Wort lebendig ist und dass du lebendig bist, auch heute Morgen, Gott. Amen. Gut, also Offenbarung Kapitel 4. Wir lesen, würde ich sagen, das ganze Kapitel. Sollen wir das ganze Kapitel zuerst lesen? Oder sollen wir Vers für Vers gleich durchgehen? Was wollt ihr? Ha? Ganze Kapitel? Alles klar. Mikro, ich hätte gern, Lisa, kannst du heute vorlesen? Lisa hat eine ultra gute Vorlesstimme. Ich weiß, die mag das jetzt gar nicht, deswegen frage ich mit Mikro von vorne. Kannst du uns das Kapitel vorlesen? Ist okay, Lisa? Danke. Die Arme, sorry dafür. Ganz freiwillig heute. Offenbarung Kapitel 4.
Gottes Thron. Danach, als ich aufblickte, sah ich am Himmel eine offene Tür. Dieselbe Stimme, die schon vorher zu mir gesprochen hatte, gewaltig wie der Schall einer Posaune, sagte: Komm herauf, ich will dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss. Sofort ergriff mich Gottes Geist und dann sah ich, im Himmel stand ein Thron, auf dem jemand saß. Die Gestalt leuchtete wie ein Edelstein, wie ein Jaspis oder Garnol. Und um den Thron strahlte ein Regenbogen, schimmernd wie lauter Smaragde. Dieser Thron war von 24 anderen Thronen umgeben, auf denen 24 Älteste saßen. Die kopfgoldene Krone. Auf dem Kopf goldene Kronen. Blitze, Donner und gewaltige Stimmen gingen von dem Thron aus. Davor brannten 7 Fackeln. Das sind die 7 Geister Gottes. Gleich vor dem Thron war so etwas wie ein Meer. Durchsichtig wie Glas, klar wie Kristall. Unmittelbar um den Thron herum standen 4 mächtige Lebewesen, die überall mit Augen bedeckt waren. Die erste dieser Gestalt sah aus wie ein Löwe. Die zweite glich einem Stier. Die dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch. Und die vierte glich einem fliegenden Adler. Jeder dieser Gestalten hatte 6 Flügel. Auch die Flügel waren innen und außen voller Augen. Unermüdlich, Tag und Nacht rufen sie: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der schon immer war und der da ist und der kommen wird. Diese 4 Lebewesen loben und priesen den, der für ihn auf dem Thron sitzt und immer und ewig leben wird. Und jedes Mal fallen die 24 Ältesten dabei vor ihm nieder und beten den an, den alle Macht gegeben und der ewig lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen, dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Du allein bist würdig, Ehre und Ruhm zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du hast alles erschaffen. Nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt.
Wow, vielen Dank, Lisa. Jetzt habe ich schon zwei Vorleser, den Wolfgang und die Lisa. Das heißt aber nicht, dass du jetzt nicht mehr kommst, sondern ich erwarte schon, dass du sagst, das nächste Mal fahre ich dich vor. Sorry, das war ein bisschen überraschend. Aber ich darf das machen, gell, Lisa? Wir haben so eine Beziehung, wo das aushält. Das ist gut. Ach, ich liebe das Mikro, da kann keiner Nein sagen. Okay, gehen wir durch. Wir kommen von dem auf dem Einleitung der Offenbarung, wo Johannes Jesus sieht, kommen in Kapitel 2 die Sendschreiben und Kapitel 3 die Sendschreiben. Das wird ja vorgelesen. Das ist also ein komplettes Brief, der gesandt wird. Und die sind jetzt an dem Punkt, zu sagen, okay, die Gegenwart ist vorbei und das wissen wir. Jesus hat uns konfrontiert, Jesus hat mit uns geredet. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Und der Schritt, der leitet was ganz Großes ein. Das ist eine ganz große Passage. Aber der erste Schritt und der Beginn von dieser Passage ist erstmal der Ausgangspunkt. Und heute geht es um den Ausgangspunkt, von wo wir herkommen und wo wir hingehen. So, ab nächstes Mal geht es dann schon los mit Handlung. Und heute ist nicht viel Handlung, sondern es ist viel Beschreibung, was eigentlich passiert. Es ist viel Beschreibung, was im Himmel los ist, was bei Gott ist, wie Gott aussieht. Es bedeutet eine neue Erzählform, eine neue Richtung, die ausgeht. Und heute legt er so ein bisschen den Teppich für das, was noch kommt. Deswegen ist das Kapitel, habe ich gedacht, relativ einfach. Und dann habe ich es vorbereitet, habe gedacht, was ist schon einfach in der Offenbarung? Gar nichts. Genau, also, wir gehen los, Vers 1. Nach diesem sah ich, also Johannes, nach diesem sah ich und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete. Genau, also, sah und danach kommt Sprach, also hören. Sehen und hören sind so zwei Dinge, die ganz wichtig sind. Voll oft mit Gott. Er zeigt uns viel und er spricht viel mit uns. Beides ist aber nicht unbedingt immer das Körperliche oder was Hörbares oder Sichtbares mit unseren natürlichen Augen, sondern beides ist viel im geistlichen Raum. So, Johannes kommt in den nächsten Schritt und er sieht viel, er hat viele Visionen und er sieht in den Himmel und was sieht er? Eine Tür, die geöffnet ist. Die offene Tür kommt ein paar Mal vor im Neuen Testament, das eine Mal bei der Taufe von Jesus, der Himmel ist offen, die Taube kommt hinunter auf ihn drauf, Gott spricht aus dem Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, ihr seid top. Genau, wer weiß, wann das zweite Mal nochmal vorkommt in der Apostelgeschichte? Ja, da ist eine offene Tür, das ist jetzt eine Aussage, aber es gibt eine Stelle, wo es drinsteht, dass der Himmel offen ist und was aus dem Himmel herunterkommt. Das Tuch bei Petrus. Der offene Himmel, der Tuch von Petrus ist runtergehen. So, das kommt runter und er sagt, iss, töte, iss. Aber Herr, ich habe noch nie was angefasst und so weiter und so fort. Dann wird er gesandt zu den Heiden. Das heißt, wir haben immer wieder Momente, wo der Himmel offen ist und eigentlich auch so offen ist, dass er nicht zu ist. So, der Himmel ist offen, der Weg zum Vater ist frei durch Jesus Christus. Er hat uns den Himmel eröffnet, er hat uns den Weg eröffnet. Und Johannes soll jetzt hochkommen. Die erste Stimme, also die, wo schon mal mit ihm geredet hat, aus Offenbarung 1 ist Jesus. Ja, es ist kein großer exegetischer Auftrag. Klar, erste Stimme, die schon mal geredet hat mit ihm wie eine Posaune, war Jesus. Das ist der gleiche, der wiederredet in Kapitel 4. Und Jesus sagt zu ihm, komm hier herauf, also komm zu uns hoch, in den Himmel hoch, zu mir, an dem Ort, wo ich dich haben will. Und dann werde ich dir was zeigen. Und zwar werde ich dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Also ich zeige dir etwas, was geschehen wird, was vorbereitet ist von mir im Himmel, was auf jeden Fall passieren wird. Das ist nicht eine Frage, ob es passiert, sondern es wird passieren, aber du kommst erstmal hoch. Also wir chillen erstmal kurz. Und Johannes sagt dann, sogleich war ich im Geist. Also nicht sein Körper war im Himmel, sondern er war im Geist versetzt in den Himmel, also hat eine Vision des Himmels gehabt, hat eine Sichtweise des Himmels gehabt. Und jetzt kommt es alles, was er gesehen hat und gehört hat. Also es ist eine Beschreibung von dem, was er wahrnimmt. Das hat nicht mal viel, das Offenbarung ist ein bisschen kompliziert, was das angeht, weil manchmal nehmen wir dann das, was er wahrnimmt und sieht und wie er es beschreibt, ist für uns voll theologischer Tiefgang. Und wir sagen, okay, und das heißt das und das bedeutet das und das bedeutet das und bedeutet das. Aber eigentlich ist seine Beschreibung so ein Hinweis auf etwas, was passiert. Ja, das hat einen anderen Schwerpunkt. Deswegen werden wir auch in den schwierigeren Kapiteln, die noch kommen, was Auslegungssachen ist, ich werde es versuchen, so gut wie möglich rauszuarbeiten, exegetisch, wie es nur so geht, wie ich es in für mich ergreifen kann. Aber am Ende werden Dinge offen bleiben und es ist okay, dass sie offen bleiben, weil das kann man nicht abschließend beurteilen. Und dann ist mir auch ziemlich egal, was die Augen bei den Wesen bedeuten oder was die Wesen generell darstellen, das ist ziemlich nicht wichtig. Sondern die Aussage, was sie tun, ist das Wichtige, Entscheidende. Und da will ich den Schwerpunkt drauf legen. Und so werden wir immer wieder Momente kommen, wo Dinge offen bleiben. Und das ist aber okay. Weil der Schwerpunkt, der muss richtig gesetzt sein in der Offenbarung. Sonst verhaspeln wir uns in ganz vielen kleinen Scheiß. Sorry, kleinen Beep. Der keinen Spaß macht. Der macht dann Spaß wie Leuten, die so Theologie, Doktor in Theologie sind und dann in Griechisch miteinander reden. Dann denke ich, okay. Freut mich für dich, dass du das kannst. Ich kann es nicht. Gut, wir kommen jetzt zu einer Szene. Und zwar sagt Johannes, siehe, ein Thron stand im Himmel. Und mehr sagt er nicht über den Thron. Siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Juhu! Nicht zwei oder drei oder vier, einer. Nicht Zeus, Jupiter und was weiß ich, einer saß da drauf. Und jetzt ist so, ich sag's immer wieder gern, dieses Buch wurde ja geschrieben in eine Zeit hinein der Verfolgung. Es war unter dem Kaiser Domitian. Und Domitian war ein ganz verrückt, das war der erste Kaiser, der gesagt hat, ich will Gott auch genannt werden. Also er hat sich selber Gott und König genannt, oder Kaiser und König, Kaiser und Gott genannt. Er hat ganz verrückte Szenen abgespielt in seinem Thronsaal. Der Thron wurde so das Wichtigste von allem. Sogar wenn er leer stand, mussten Leute ihm Ehrerbietung, Lobpreis geben. Das heißt, selbst wenn er nicht da war und der Thron war leer, durften sie nicht schämisch über ihn reden oder falsch. Sie mussten mit Respekt und Wertschätzung dagegenüber sein. Sein Thronsaal war voll mit Menschen und die haben immer durcheinander ganz viel gerufen, wie heilig ist er. Das muss man sich geben. Er hat gesagt, er ist der König, der zu uns gekommen ist, der Gott gesandt für uns, er ist Jupiter. Sie mussten zu Festen komplett in Weiß gekleidet sein und da stehen, er hat Papageien trainieren lassen, die seinen Namen groß machen in diesem Thronsaal. Es war eine ganz große Kaiserkult, Götterskult, der er für sich genommen hat. Sein Sohn, der früh gestorben ist, hat gesagt, es war der Sohn von Jupiter. Weil er mein Sohn ist und ich bin Jupiter, also war das mein Sohn. Und hat auf Münzen, hat er diesen Sohn abgebildet, wie er auf dem Globus drauf sitzt. Und um ihn herum waren sieben Sterne. Ja? Der Sohn des Jupiters hat die sieben Sterne in der Hand gehabt. Und als Johannes Jesus sieht in Offenbarung 1, sagt er, der, wo die sieben Sterne um sich herum haben. Okay. Offenbarung macht Sinn, wenn man die Zeitgeschichte dahinter kennt. Domitian hat alles dafür getan, damit der Thron ihn prächtig macht. Alles. Er hat alles dafür getan, dass das drumherum passt und ihn erhebt und verherrlicht, weil er hat es drumherum gebraucht. Sonst wäre er nicht so herrlich rausgekommen. Hat sich wunderschön gekleidet, hat versucht, Diamanten hat's zu verzieren. Der Thron war voll mit Diamanten und Kostbarkeiten und Gold überzogen und hat versucht, alles herrlich zu machen, weil er das gebraucht hat, um selber herrlich zu sein. Und jetzt kommt der Riesenunterschied zu Gott in dieser Stelle. Und die, wo das lesen, die verstehen es, die wissen es sofort, wer gemeint ist, von wem es hier geht. Und die haben denn die Parallele zwischen Gott und Domitian. Und bei Gott ist es so, da ist ein Thron und da sitzt jemand drauf. Und der, wo da drauf sitzt, macht den Thron herrlich und nicht der Thron macht den, der drauf ist, herrlich. Und der, wo da drauf sitzt, der ist so herrlich, dass egal, was da drunter wäre, es könnte auch ein Stuhl sein, da wäre das trotzdem noch herrlich. Und egal, wer drumherum ist, dann ist er trotzdem noch herrlich. Und er beschreibt diese Thronbegegnung vor Gott mit diesen wunderbaren Aussprüchen, die jetzt gleich kommen. Und es ist interessant, weil die Parallele zu Hesekiel 1 ist gegeben, genauso zu Daniel 7. Die haben auch beide eine Vision vom Himmel und vom Thron. Und beide sehen Gott und beschreiben Gott auch anders wie jetzt Johannes. Johannes beschreibt ihn nur ein bisschen äußerlich, gar nicht so sehr das, was da drumherum ist. Die anderen beschreiben mehr noch, wie er aussieht und was man sehen kann. Also es lohnt sich mal Hesekiel 1 oder Daniel 7 daneben zu legen und das zu lesen. Also wenn du nicht weißt, was du mit deiner Hauskirche machen willst oder als Familie, da ist ein richtig cooles Studienprojekt für deine Woche, die da kommt. Und Johannes sagt es so, und der da saß, war von Ansehen gleich. Und diese Redewendung kommt jetzt viel. gleich sein oder sieht aus wie. Also er war nicht, aber er sah aus wie. Er war vom Ansehen oder er sah aus wie einer, der einem Jaspisstein und einem Sardar. Jaspis ist ja in der heutigen Zeit grünlich und eher so ein bisschen minderwertig gesehen, weil da ganz viel Schlag auch so drin ist. Jaspis in der damaligen Zeit, wenn man Offenbarung weiter hinten liest, ist ein kristallheller, scheinender Licht, wertvoller und eines der kostbarsten Diamanten. So Jaspis war was ganz Helles, was Licht, was Leuchtendes, was Besonderes, was Strahlendes, hell, weiß. Ein Sardar, der war rot, aber auch was ganz Besonderes. Ein roter Edelstein, eine richtig schöne rote Farbe, richtig schöne, klare rote Farbe. So, also Johannes guckt und beschreibt und sieht, ich sehe den auf dem Thron und das ist einfach hell und rot. Und irgendwie zwischendrin ist da noch ein Regenbogen, war ringsum um den Thron, vom Ansehen gleich einem Smaragd. Also er hat nicht einen Regenbogen gesehen, der hat gesagt, er hat es beschrieben wie ein Regenbogen, der da drum war. Und das Wort dahinter, jetzt kommen wir wieder ein bisschen nerdy. Das Regenbogenwort, voll oft wird die Stelle genommen und wird gleich gesagt, guck, und vor Gottes Thron ist Gnade und der Bund von Noah, aber er benutzt extra ein anderes Wort. Das Wort, das bei Noah als Regenbogen beschrieben wird, ist nicht das gleiche Wort wie hier. Und er benutzt extra ein Wort aus der Antike, der damaligen Zeit, das Regenbogenschein eher beschreibt, also nicht den Regenbogen an sich, sondern den Schein des Regenbogens. Okay, nerdy vorbei. Der Schein des Regenbogens, der aussieht einem Smaragd, das ist wie ein Schweif und der Smaragd ist grün. Das heißt, das ist leuchtend, hell leuchtend und rot leuchtend und drumherum ist wie so ein Regenbogenschein, der grün ist. Was für eine schöne Mischung. Was für eine abgefahrene Mischung. Also helles, leuchtendes, weißes, was rotes, leuchtend und intensiv und drumherum ist wie so was Grünes, das es umschließt und es umgibt und du denkst, ja, cool. Aber wie prachtvoll muss das sein? Wie wertvoll und wie wunderschön muss das leuchten da? Und das ist nicht so, es glitzert ein bisschen, sondern es ist richtig, wow, ich sehe nichts anderes, weil ich kann nicht erkennen, was dahinter ist. Ich sehe nur das. Krass. Alle drei Steine sind auch Teil von einem hohepriesterlichen Gewand. Die mussten da Edelsteine drauf haben. Auf dem Ephod. Ephod? Ja, ich glaube. Und auf diesem Edelstein waren drei davon, war Jaspis, Sardar und Smaragd. Auch da wieder Gott, es gibt Dinge vor, die er selber gerne hat, die er bei sich hat. Und weil er das erfüllt, fängt es an zu leuchten und richtig an zu strahlen. Deswegen will er, dass wir unser Wertvollstes genauso bringen, so wie die hohen Priester das wertvolle Edelsteine bringen sollen in seine Gegenwart. So sollen wir unser Wertvollstes bringen in seine Gegenwart. Und was ist das Wertvollste? Unser Herz. Oh. So schön. Und wir finden jetzt hier schon das erste Mal diese Dreier-Sache und es wird jetzt immer wieder vorkommen. Also wir haben hier Jaspis, Sardar und Smaragd. So ein Dreier-Sache, Dreier-Thema und es wird jetzt immer wieder mal erwähnt. Immer so eine Dreiklang. Wir haben immer wieder einen Dreiklang jetzt in dem ganzen Kapitel. Dreiklang als auch Dreieinigkeit. Dreiklang wie gestern, heute, morgen. Es gibt diese drei Formen, es gibt nicht vier oder fünf. Gestern, heute, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Jeder Deutschlehrer schlägt mich jetzt, es gibt noch tausend andere. Nein, es gibt drei. Ich habe das Mikro, ich habe recht. Und alles ist im Dreiklang. Heilig, Heiliger Geist, Jesus, Vater, Dreiklang. Und es wird hier genauso wieder vorgenommen und es kommen auch alle drei vor. Gut, noch am Start, alle? Gut, dann gehen wir weiter, nächste Folie. Weiter geht's. Er sagt, und rings um den Thron, also es gibt diesen Thron und da drumherum, wie so in einem Kreis, hier ist eins zu weit, eins zurück, danke. Rings um den Thron herum gibt es nochmal Throne. Und ringsum heißt im Kreis, das heißt, es ist eine Vollständigkeit, es ist eine Vollkommenheit, es ist kein Ende, kein Anfang, es ist einfach eins. Das ist nicht irgendwie ein bisschen linear und systematisch, wie wir Menschen, Deutschen das gerne hätten manchmal. Wisst ihr, manchmal gucke ich die Sterne hoch und sage, warum ist das nicht gerade? Es wäre so viel einfacher und das wäre einfach geordneter. Warum sind die Pflanzen nicht einfach so? Nein, die wachsen alle komisch. Weil Gott einfach eine andere Ordnung hat. Aber in seiner Perspektive hat es alles Sinn und ist alles eins und ist alles vollständig und endgültig so. Genau. Siehe, 24 Throne, und auf dem Thron saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegkränze. Und jetzt ist es so, wenn man ein bisschen Kommentare durchliest, dann ist das natürlich schon die erste richtig schwierige Stelle. Weil wer sind diese 24 Älteste? Von wem geht es hier? Und da gibt es so die zwei großen Richtungen. Die eine Richtung ist, man kann, sagt, Offenbarung 19 bis 21 hat eine gewisse Abfolge und erst ab Ende 21 kommen die Erlösten in den Himmel, kommen die Überwinder in den Himmel. Also können das keine Älteste nicht im Sinne von Menschen sein, die den Lauf vollendet haben. Bedeutet, es müssen Engelswesen sein, weil man auch immer wieder in Offenbarung sieht, die haben auch goldene Siegeskränze, die haben weiße Kleider. Also sind es Engelsformen, Engelserscheinungen, die ihn anbeten und loben und preisen. Die zweite große Linie ist, dass man sagt, diese 24 Älteste kann man aufteilen in 2x12. 12 für die 12 Stämme Israels und 12 für die 12 Apostel. Das heißt, das Volk Israel, das erwählte Volk von Jesus, von Gott, das repräsentiert wird durch ihre Ältesten, genauso wie das neue Leib, die Gemeinde, die Braut, die repräsentiert wird von 12 Ältesten. Und das zusammen gibt die 24. Da kann man dann argumentieren, dass es aus weiter hinten genauso auch gesagt wird in Kapitel 19, Kapitel 21, dass es die 12 Tore gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, die 12 Tore mit den 12 Stämmen und die 12 Apostel. So. Wie das nachher so ist, ich habe schon eine Meinung dazu, da kommen wir aber nachher drauf. Ich glaube, dass erstmal wichtig ist in 24, ich glaube 212 hört sich ganz irgendwie gut an. Älteste stehen ja für etwas. Älteste sind vom Alten Testament bis ins Neue Testament sind es die Repräsentanten und die stehen für jemand. Die sind endverantwortlich für etwas. Die haben gerichtet im Alten Testament, die haben Rechtsspruch gemacht, die haben Leute geführt, die sind Leute sind zu denen gekommen, um Orientierung zu bekommen. Älteste waren verantwortlich für das Volk und haben dem vorgestanden. Genauso im Neuen Testament, Ältesten haben die Gemeinde geleitet, nicht Propheten und so, sondern Älteste, die nachher Propheten und so waren. Aber es waren Älteste, die Gemeinde geleitet haben, Älteste, die im Senat waren und so weiter und so fort. Also Älteste sind Leute, die Gemeinde führen und die repräsentieren, die das Volk repräsentieren. Oder zumindest für was stehen. Okay, bekleidet mit weißen Kleidern, auch da wieder. Domitian wollte, dass alle sich weiß kleiden bei Festen. Hier die Ältesten haben alle weiße Kleider an. Haben alle einen Siegeskranz obendrauf. Und aus dem Thron, und jetzt hat er das gesehen, beschreibt es und schaut zurück auf den Thron. Und da kommt der nächste Dreiklang. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze, Stimmen und Donner. Also ein Dreiklang, Blitze, Stimmen, Donner. Manche versuchen es aufzulösen und sagen, Stimmen und Donner sollte eigentlich Donnerstimmen heißen oder Donnerrauschen heißen, was nicht viel Sinn macht. Also Blitze, Stimmen oder Meereswogen, Meeresrauschen auch in der Übersetzung und Donner. Erste Dreiklang. Wenn man das so nimmt, dann merkt man, okay, das gibt es im Alten Testament immer wieder. Immer wieder, wenn Gott auftaucht und wenn er dem Volk begegnet, wenn er Elisa begegnet, wenn er am Berg Sinai dem Volk begegnet, dann donnert es gewaltig. So sehr, dass das ganze Volk sagt, bitte Mose, geh du mit denen reden, ich habe Angst vor ihm. Das ganze Volk, Mose, mach du mal. So, Sinai war eine ganz besondere, da hat es gedonnert, da hat es geblitzt, da gab es eine Stimme. Ja, Feuersäule und so weiter. Und es kommt immer wieder mal. Und wenn wir diesen Vergleich nehmen wollen, dann ist es wie an diesem Ort der Begegnung Sinai, an dem Ort des Bündnisschlusses zwischen dem Israel, der Israel der Gesamtheit, also auch wir als Christen, der Leib Christi und Gott. Er ist an dem Ort gesetzt worden von Jesus vor den Thron, wo es um die Verbindung geht zwischen Mensch und Gott. Er steht vor dem Thron, wo diese Begegnung ist, so wie das Volk Israel hatte am Sinai, ist am gleichen Ort der Offenbarung und der Erkenntnis, wer Gott ist. Am gleichen Ort des Beginnens und von da soll es losgehen und hineingehen in die ganze Welt. An dem Ort steht er. Auch interessant, das ist eine Begleiterscheinung von Gott. Aus dem Thron, um ihn herum, passiert was. Und es ist einfach Gott. Er braucht es nicht mal produzieren, er muss nicht mal sagen, was passiert, sondern es ist einfach da. Das ist einfach da, das zeigt seine Majestät, seine Herrlichkeit, seine königliche Herrschaft, die er ausstrahlt einfach nur. Seid ihr noch am Start? das Gefühl, ihr seid so schon langweilig. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Die kommen in Offenbarung 1, Vers 4 schon mal. Und da geht es um den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, also die sieben Geister, diese sieben Flammen, kommen immer wieder auch im Alten Testament vor, zum Beispiel Hesekiel 1, 13 oder Zachariah 4, 2 oder Daniel 10, Vers 7. Oder auch, und das finde ich sehr spannend, in Jesaja 11, Vers 2, da geht es um den siebenfachen Geist auf jemanden, auf den Gottesknecht. Den Geist der Sanftmut, den Geist der Barmherzigkeit, der Geist der Fülle und so weiter und so fort. Wo sieben Wesensbeschreibungen vom Heiligen Geist beschrieben wird. Und sieben ist die Vollzahl oder die Vollkommenheit. Deswegen in sieben Tagen die Erde geschaffen. Sieben hat immer was Endgültiges, eine vollendete Tatsache. Okay? Also geht es hier nicht um sieben Geister, sondern es geht um den vollendeten Geist Gottes, der vor ihm steht. Der vor ihm brennt. Eine Flamme. Flamme, auch Zeichen vom Heiligen Geist. Feuerflammen, Apostelgeschichte 2. Also ein Zeichen, dass der Heilige Geist ist auch da. Welche Überraschung. Er ist da. Und er ist aber auch ganz interessant, er ist nicht mit Jesus, mit Gott auf dem Thron, sondern er steht wie eine Fackel davor. Das heißt, er ist da, genauso Jesus, der nachher in Kapitel 5 kommt, sitzt nicht auf dem Thron, sondern er ist als Lamm, der zwischen Thron und uns steht. Also auch da diese dreifache Einheit, aber irgendwie jeder für sich, aber trotzdem eins. Ganz spannend, Dreieinigkeit, nicht erklärbar, schwer, aber auch hier wahrnehmbar. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Okay, es war wie ein Meer, wie ein gläsernes Meer, es war kein Meer, es war wie eins. Also Johannes hat es gesehen, hat gedacht, das sieht aus wie ein gläsernes Meer und nicht ein Meer, das Wogen hat, so ein gläsernes Meer, das heißt, es war durchsichtig und klar. In der damaligen Zeit, in der Antike, war was Klares, Kristall oder Kristallklar, sagt er danach gleich Kristall, war was ganz Edles. Man hat ganz viel getan, um es zu polieren, damit es so durchsichtig, wie es nur geht, weil man hat es nicht richtig wie heute durchsichtig gekriegt. Es war trüb oft. Und je klarer es war, umso wertvoller war es. Das heißt, Johannes sieht etwas, was wirklich wertvoll ist, was durchsichtig ist, was durchsichtbar ist, was man sehen kann und wahrnehmen kann und sagen kann, da ist kein bisschen Trübe dazwischen. Das ist glasklar. Das ist durchsichtig. Und es war wie so ein Meer, das eventuell erinnert an ein bronzenes Meer, das Salomo selber damals erstellt hat, im Tempelritual. Oder aber auch wie so ein Teppich, was ich viel schöner finde. So ein Teppich unter seinen Füßen. Das ganz klar wird, manche sagen, es war wie das Völkermeer, also das Meer der Völker, das für ihn durchsichtig ist, weil er sieht, was läuft und was nicht läuft. Weil er weiß, was da ist und was nicht ist. So, ich finde das eine ganz spannende Auslegung von diesem Meer, das er sieht. Es ist wie so sein Teppich, sein Saum, auf dem er seine Füße hält, wo er drüber steht, als Herrscher über die Völker und ganz klar sagen kann, was Licht und was Finsternis ist, weil es für ihn durchsichtig ist. Oh. Unser König. Okay. Und jetzt kommen wir zum schweren Teil. Bis jetzt ging es einfach, oder? Relativ klar, relativ easy. Noch am Start. Durchpusten. Jetzt wird's schön. Deswegen überspringen wir das. Nee. Okay. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen. Also er sieht dieses Meer und dann sagt er inmitten des Thrones und rings um den Thron. Das macht keinen Sinn. Was heißt das jetzt? Und die Ausleger streiten bis heute, was das jetzt heißt. War das jetzt mitten davor? War es mitten drumherum? Warum sieht er vier Stück? Warum heißt es drumherum? Ich habe keine endgültige Antwort. Brauche ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es, glaube ich, vor den 24 Ältesten war, dass es sichtbar war, dass sie irgendwie vor dem Thron stehen, dass sie eine besondere Stellung haben und dass sie da sind, weil die besondere Stellung, die zieht sich auch durch, weil es schreibt von vier lebendigen Wesen. Das Wort Wesen ist ein anderes griechisches Wort, wie wenn er für Engel danach benutzt. Der benutzt zwei verschiedene Worte und er benutzt Wesen nur in dem Kontext von den vier. Das heißt, die haben eine Sonderstellung. Die haben eine besondere Stellung in der Sicht des Johannes hat. Die haben eine besondere Aufgabe auch, die anderen Engel nicht haben. Und die stehen für etwas. Also schon mal eine Sonderbezeichnung bekommen. Vier Stück. Und die waren voller Augen vorn und hinten. Jetzt gehen wir auf die nächste Stelle, weil es gibt nächste Folie und kommen danach nochmal auf die Folie zurück. Weil es gibt zwei Geschichten, die ähnlich sind. Bisschen klein geworden leider. Aber es gibt zwei Geschichten, Jesaja 6 und Hesekiel 1, die ungefähr gleich sind mit der Offenbarung, die Johannes hat. Und ich würde die gerne einmal kurz vorlesen. Okay. Die Fläche, die sich vor dem Thron ausdehnte, das ist Offenbarung 4, sah wie ein gläsernes Meer aus und war von kristallklarer Klarheit. Unmittelbar beim Thron, rings um ihn herum, standen vier lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Das erste dieser wesentlich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte sah aus wie ein Adler im Flug. Jedes dieser vier Wesen hatte sechs Flügel und auch die Flügel waren überall selbst auf der Unterseite mit Augen bedeckt. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher, er war, der ist und der kommt. Jesaja 6. Es war in dem Jahr, als König Usia starb, da sah ich den Herrn. Er saß auf einem sehr hohen Thron. Der Saum seines Mantels füllte den ganzen Tempel. Der Saum seines Mantels, ich glaube, dieses Kristall im Meer, das Johannes sieht, ist der Saum, den Jesaja sieht. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien den Leib, zwei hatte er zum Fliegen. Die Engel riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt. Der Herrscher der Welt, die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihm rufen, beben die Fundamente des Tempels und das Haus füllte sich mit Rauch. Vor Angst schrie ich auf: Ich bin verloren, ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen. Ich lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Ich habe den König gesehen, den Herrscher der Welt wahrscheinlich. Hesekiel 1, ich sah, wie der Sturm eine mächtige Wolke von Norden herantrieb. Sie war von einem hellen Schein umgeben und Blitze zuckten aus ihr. Die Wolke brach auf und aus ihrem Inneren leuchtete ein helles Licht, wie der Glanz von gleißendem Gold. In dem Licht sah ich vier Gestalten, die wie Menschen aussahen. Doch hatte jeder von ihnen vier Flügel. Jeder der geflügelten Gestalten hatte vier Gesichter. Vorne das Gesicht eines Menschen, rechts das Gesicht eines Löwen, links das Gesicht eines Stiers und hinten das Gesicht eines Adlers. Okay. Was für eine Parallelität. Was für ein, wow, die haben alle irgendwie das Ähnliche gesehen. Nicht alles ist gleich, aber alle irgendwie das Ähnliche gesehen. Und was für eine schöne Bestätigung, dass Gott zu jedem so reden kann, dass es für die Zeit das Beste ist, was passieren kann. Hesekiel sieht die Engel mit vier Gesichtern, was symbolisieren soll Norden, Süden, Westen, Osten. Klarheit, weil der mehr über die Richtung auch redet, über was danach kommt in die vier Richtungen. Das heißt, es passt zu der Gesamtvision, die Hesekiel so oder so hatte. Jetzt ist, wenn man die Stelle nimmt, dann gibt's ganz viel Diskussion über Seraphim und Cherubim und den Unterschied zwischen beiden. Und es fangen an Engelslehre und der ist für das und der ist für das und das ist für dort. Und weil die Augen heißen das. Und du liest es und denkst, was bringt's? Was bringt's? Und wenn du jetzt hier voll drin bist in der Engelslehre, ich will es nicht witzig machen oder so, okay, mach weiter. Aber pass auf, weil darum geht's hier eigentlich gar nicht. Ob das Seraphim, Cherubim oder einfach was weiß ich sind oder Wesen sind, ist erstmal komplett egal. Dass hier aber was Besonderes drin ist, dass es bei allen irgendwo irgendwie zu finden ist, dass es Engel gibt, die Jesus anbeten, die Gott anbeten in dieser Zeit und die noch irgendwie ähnlich aussehen miteinander, ist ein sehr spannender Fakt. Was bestätigt ist von zwei, drei Zeugen, ist wahr. Das heißt, hier ist etwas, was wirklich so ist, dass vor Gottes Thron sind Wesen, die ihn anbeten, nonstop die ganze Zeit. Und ob die jetzt aussehen wie Engel und mit vier und sechs Flügeln, ob sie aussehen mit Stiergesicht oder nicht, ist erstmal egal. Da sind Wesen, die ihn anbeten. Und die beten ihn ungefähr alle gleich an. Heilig, heilig, heilig. Was für ein Geschenk. Und wenn man liest, wie die aussehen, dass sie die Augen haben, volle Augen vorne und hinten. In der Antike ist ja so, oder auch wenn man in Afrika, ich war in Afrika damals meinen Schwiegerpapa besuchen und wir waren in der Wüste und dort nachts ist alles dunkel. Du liegst da draußen und siehst diesen Sternenhimmel, den du nie gesehen hast, weil alles dunkel ist in Afrika oder so anders von der Hemisphäre und so ist. Und du siehst diesen Sternenhimmel und denkst, wow, wie mächtig ist das? Und wenn du da standest in der Antike, war das manchmal so, dass man gesagt hat, guck mal, das sind alles Augen, die mich anschauen. Und alles sieht mich und wie durchdringend es ist und wie schön das strahlt. Genauso diese Engel sollen das dardrücken, diese wunderschöne Vielfalt, die es gibt, die aber durch dich durchdringt und sieht von allen Perspektiven, von allen Seiten und nichts ist verborgen davor. Ja? 6 Flügel, 2, die bedecken den Körper und so, und die Scham vor Gott, die Unheiligkeit vor Gott, das Unwürdige vor Gott. Was für ein Geschenk. Gott ist so heilig, so besonders. Okay, wenn wir ganz kurz, einfach nur ganz kurz durchgehen, wie die aussehen, dann geht es ja los mit, und das erste lebendige Wesen, das erste, nicht das wichtigste, also nicht im Sinne von Priorität, Nummer 1, 2, 3, 4, bist als erstes durchs Ziel, zweiter durchs Ziel, dritter und vierter, nee, das erste von der Reihenfolge, was er als erstes gesehen hat. Das erste, was ich gesehen habe, war ein Wesen, das aussieht wie ein Löwe. Hier steht nicht drin, es ist ein Löwe, sondern es war gleich einem Löwen. Löwe in der jüdischen Tradition gilt als das majestätischste und mächtigste und vornehmste Tier der Schöpfung. Als das besonderste, das stärkste Tier der Schöpfung, das es gibt. Dafür steht der Löwe. Das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier. Also es ist nicht wie ein junger Stier, sondern es sieht aus wie einer, symbolisiert einen jungen Stier. Der Stier war das mächtigste und gefährlichste Haustier der damaligen Zeit. Ja, das Tier, mit dem man die Hausarbeit gemacht hat. Und es war schwer, mega schweres Viech und mega stark das Viech. Wenn ihr nicht wisst, wie so ein junger Stier, was da geht, dann geht man zur Familie Grist. Die haben ein paar Stiere. Da geht schon was ab und hat man schon Respekt vor. Und die schmecken auch so lecker am Ende. Alle Männer müssen jetzt sagen, oh, Möhne, ich meine, komm schon. Ja, ihr seid schon am Essen. Das dritte lebendige Wesen, und jetzt steht da nicht, war wie ein, sondern hatte das Angesicht wie das eines Menschen. Also es war nicht wie ein Mensch, sondern es hatte nur das Angesicht wie eines Menschen. Mensch als Krone der Schöpfung, als Endgültige, als Vertretung der Schöpfung, als Ende der Schöpfung. Und das vierte lebendige Wesen war gleich, also war wie ein fliegender Adler. Was ist ein Adler? Adler wird nicht gejagt, Adler jagt andere. Adler ist majestätisch, er schwebt über allem, er ist schnell. Und das sind alles Majestätsbegriffe. Sie stehen alles für einen gewissen Teil der Schöpfung, der wichtig ist, der besonders ist, und die stehen wie als oberste Krone dieser Teil der Schöpfung. Fehlt noch ein Fisch, irgendwie sind die nicht so wichtig. Ein paar andere Dinge, aber so als Oberbegriff. Und alle Repräsentanten haben eine Aufgabe, und deswegen lesen wir weiter. Und die vier lebendigen Wesen, okay, jetzt kommt es nochmal, die 6 Flügel und sich herum inwendig voller Augen. Das ist alles schön und gut, wie die aussehen. Ich glaube, dass das am Ende, wenn du da vor so einem Thronsaal stehst und vor Gott stehst, ist es gar nicht wichtig, wie viele Augen die haben und wie die aussehen, weil ich glaube, das ist gar nicht lang dein Fokus. Da guckst du kurz hin und denkst, oh, check ich nicht, egal, da ist Gott. Ich meine, okay. Ist so. Mann. Und jetzt kommt der entscheidende Teil, auf was Offenbarung 4 drauf hinausgeht, ist dieser Teil, der jetzt kommt. Und das ist der Teil, den ich so mich freue, weil ich glaube, wenn wir den durch haben, danach haben wir voll Bock auf Anbetung. Und es ist, sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen. Es gibt kein Tag und Nacht im Himmel. Gibt's nicht. Tag und Nacht bedeuten die ganze Zeit ohne Unterlass, die ohne Ende. Jeden Moment, den sie da sind, ist ihre einzige Aufgabe zu sagen, heilig, heilig, heilig. Herr Gott Allmächtiger, der war, der ist und der da kommt. Und dreiklang, dreimal heilig, dreimal Herr Gott und Allmächtig, der war, der ist und der da kommt. Dreiklänge, die ganze Zeit. Ja, spannend. Johannes zieht's durch. Immer Dreiklang. Immer in sich schlüssig, in sich vollendet. Dreiklänge. Heilig, heilig, heilig. Interessant, dass sie nicht sagen Liebe, Liebe, Liebe oder Gnade, Gnade, Gnade. Hier steht heilig, heilig, heilig. Der Vater im Himmel, der auf dem Thron steht, steht für Heiligkeit und Majestät und König. Und vor dieser Heiligkeit, da zittern wir. Vor dieser Heiligkeit wissen wir nicht, ob wir überleben, wenn wir da stehen. Das ist Heiligkeit. Im charismatischen Kreis oft voll unterbewertet. Das ist Heiligkeit. Vor dieser Heiligkeit, das sagt alles in dir drin, renn weg, du stirbst. Alles. Und nur eine kleine Stimme steht auf und sagt, aber ich, Jesus Christus, habe für dich gezahlt, dass du stehen bleibst und dass du stehen darfst. Jesus ist die Liebe, die uns zur Heiligkeit führt. Aber Jesus ersetzt nicht die Heiligkeit. Jesus führt uns dahin. Und wir oft in den letzten Jahrzehnten haben wir als Christenheit verpasst, weiterzugehen als Liebe. Und wir dürfen verstehen, dass wir geliebt sind, durch und durch geliebt sind und gerecht und heilig sind. Das müssen wir sogar verstehen, wenn wir der Heiligkeit begegnen wollen. Sonst kommt ganz viel Religiosität raus und ganz viel Unsicherheit und ganz viel Zwang und ganz viel Gesetz und ganz viel Verdammnis. Aber wenn wir verstehen, wir sind geliebt und Jesus hat uns freigesprochen, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, hat alles für uns gezahlt, hat unsere Sünden vergeben, wir haben ein reines Gewissen und wir dürfen jetzt, weil sein Blut uns reingewaschen hat, dürfen wir jetzt vor diesem Thron stehen mit den Engeln zusammen und den Ältesten zusammen, weil Johannes hat nicht wie Jesaja gesagt, ich bin unwürdig. Warum? Weil der Jesus hat, der ihm den Zutritt erlaubt. Wie oft bleiben wir aber stehen bei dem Jesus, du hast mich lieb und ist alles cool, yeah, come on, boom, yeah, und ich mache mit Jesus alles und wir sind Hammer und es ist Hammer, dass man so eine Beziehung hat. Aber das führt dazu, dass wir Dinge nicht mehr ernst nehmen und nicht mehr wertschätzen, den Preis nicht mehr bezahlen, den Gott eigentlich von uns will. Das heißt, hinzugehen in alle Welt und Jünger zu machen. Das heißt, ein heiliges Leben zu führen, kein Sex vor der Ehe zu haben, keine Drogen zu nehmen. Das heißt, seine Werte durchzuziehen. Das ist Heiligkeit. Nicht Gesetz, das ist Heiligkeit. Das ist ausgesondert sein aus der Welt, ohne zu richten. Nein, man kann richtend auftreten als Heiliger. Du unheiliger Sünder, kehr um und tu Buße. Das ist nicht deine Aufgabe, das macht der Heilige Geist, wenn du heilig lebst, automatisch. Lass uns nicht stehen bleiben an dem, dass Gott uns lieb hat, weil das ist Hammer und das müssen wir kapieren, das sollen wir kapieren, immer mehr und immer tiefer. Aber das muss uns führen zu einer Heiligkeit hin, weil alle Engel im Himmel schreien, heilig, heilig, heilig. Also wer bin ich, dass ich sage, nö, kein Bock, ich bin Daddy und ich sind gut. Wie arrogant. Und die paar Mal, wo Jesus in meinem Zimmer war, wo ich es erleben durfte, die paar Mal, wo seine Heiligkeit sich gezeigt hat, die paar Mal hatte ich Angst um mein Leben. Die paar Mal hatte ich wirklich Angst um mein Leben. Und das erste Mal, als es passiert ist, habe ich gesagt, Jesus, geh bitte, ich bin so unwürdig. Ich kann nicht. Geh. Ich will nicht. Ich sterbe. Ich schaffe das nicht. Ein Freund hat mir danach gesagt, wollte Jesus dir nicht nur zeigen, dass du einfach vor ihm stehen darfst, sondern nee, Mann, garantiert nicht. Ich wusste ganz genau, wenn der jetzt nicht geht, ich bin weg, das ist einfach vorbei. Und dann ist wieder passiert, das wollte ich wieder sagen, geh, und dann der Heilige Geist in mir drin gesagt, ist okay, du darfst. Und ich so, okay, danke Jesus, dass ich darf. Und dann stirbt was in uns, und zwar unser alter Mensch, und der darf sterben, immer mehr. Ja. Heilig, 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 Herr, Gott, allmächtig, Kyrios, Herr, Gott, Jahwe, allmächtig, El Shaddai, allmächtig, allmächtig, da ist nichts, was er nicht tun kann. Gott kann nicht, gibt's nicht. Gott kann nicht, gibt's nicht. Gott macht nicht alles, er lügt nicht, aber er könnte es. Aber er macht's nicht, weil er Liebe ist und weil er gerecht ist, weil er zu seinem Wort steht. Aber er ist allmächtig. Der steht nicht zur Diskussion. Der steht auch nicht drin eventuell, sondern steht Herr Gott allmächtig. Der war Gott ist und Herr war und allmächtig war und heilig war, der ist heilig und der ist Herr und der ist Gott und der ist allmächtig und der da kommt als heiliger, gerechter Gott und allmächtiger Gott. Das ist keine Frage. Es hat auch nichts mit unserem Gebet hier zu tun. Hier hat es nichts ums Tun zu tun. Das ist ein Zustand, den Gott hat im Himmel, den er immer haben wird. Das ist eine Verheißung und eine Zusage, dass unser Gott so ist. Egal, ob ich es verdiene oder nicht, egal, ob ich bete oder nicht, egal, ob wir alles richtig machen oder nicht, so ist er. Und wir reagieren darauf, er reagiert nicht auf uns. Wir machen uns so oft zum Mittelpunkt von allem, aber er ist doch der Mittelpunkt von allem, Gott. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit, und es ist hier wieder Dreiklang, Herrlichkeit, Ehre, Danksagung. Aber was haben die gesagt? Die haben nichts anderes gesagt als heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der wahr ist und kommt. Und es wird bezeichnet als Herrlichkeit, Ehre und Danksagung. Wenn wir heilig, heilig, heilig rufen, dann geben wir ihm alle Herrlichkeit, alle Ehre und alle Danksagung, die wir haben in uns drin. Weil wir anerkennen, dass er alles ist, was wir nicht sind. Und er groß ist und über allem steht. Da sie das tun, da, auf dem, der denn auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten sagen, okay, schön war es, wir gehen. Nein, niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen und so weiter. Die 24 Ältesten, es gibt eine Passage in 1. Chronik 24 und 25. Da werden Sänger und Beter vor dem Allerheiligsten eingetragen, dass beständig Gebet vor Gott sein soll. Wisst ihr, wie viele Sektionen das sind? Wie viele Gruppen? 24. 24 sind ausgesondert im Alten Testament, um beständig vor Gott anzubeten. Die 24 sind hier wiederzufinden. Komm schon, es gibt einen roten Faden durch die Bibel. Und Gott macht nicht irgendwas im Alten Testament und denkt sich, oh, habe ich vergessen, sondern der hat einen Plan dahinter. Und er führt es wieder zusammen. Och, ich liebe die Bibel und ich liebe Jesus, weil der so spannend ist und so ein guter Stratege ist. Ach, Mann, müsste viel mehr abgehen jetzt, ich bin so begeistert davon. Was ist da los? Deswegen sind für mich die Ältesten, egal ob das heißt Repräsentanten des Volkes Gottes, vom Alten sowie vom Neuen. Und die 24 sind dazu berufen, anzubeten. Anzubeten. Und sich niederzuschmeißen. Nicht zu sagen, okay, wir sind gleiche Höhe, Jesus hat uns rettet und es ist cool und Hammer, wuhu. Nein. Die, wo da sitzen, die haben ein weißes Kleid bekommen und einen goldenen Siegeskranz. Offenbarung 2. Ich gebe dem Überwinder weiße Kleider und einen Siegeskranz. Die haben überwunden, die haben den Lauf vollendet, die sind standhaft geblieben, die haben sich gewehrt gegen Irrlehre, die sind nicht dem Geist der Welt nachgegangen. Das sind Leute, die haben es drauf. Das sind Leute, die haben es verdient, da zu sitzen durch ihr Leben hier auf der Erde. Und die geben aber alles ab. Den Siegeskranz, den sie eigentlich erkauft haben durch ihr Blut und durch Märtyrertum und durch das Stehenbleiben, den tun sie nicht nur hinlegen, den werfen sie runter. Die sind auf den Knien, nehmen den und schmeißen den hin. Die leben ihre eigene Ehre, ihren eigenen Stolz, ihr eigenes, ich hab's erreicht, ich hab meinen Erfolg und ich bin hier der beste Christ ever. Das nehmen die, schmeißen's hin. Weil es hat keinen Platz vor Gott. Das hat da nichts zu suchen. Und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, wie der Dreiklang. Denn du hast alle Dinge erschaffen, um deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Die Ältesten erkennen an, warum sie existieren. Zudem, dass die ganze Schöpfung mit einsteigt in den Lobpreis und Anbetung, die Gott gebührt. Nicht einen Damitian, der Papageien trainieren muss und durch Druck Menschen dazu bringen muss, dass sie ihn anbeten und loben. Sondern es passiert automatisch, dass die, die uns repräsentieren im Himmel, anfangen, ihn anzubeten mit allem, was sie haben. Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen. Und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Wir haben einen Grund, warum wir erschaffen wurden. Ein Grund. Nicht unser Auftrag. Der Auftrag ist danach, macht die Welt untertan und so. Ein Auftrag danach ist, lieb Gott und so weiter und so fort. Geht hin in alle Welt. Das ist ein Auftrag. Das ist nicht der Grund, warum wir erschaffen wurden. Der Grund, warum wir erschaffen wurden, ist, weil wir zu ihm hin erschaffen wurden. Weil wir eine Lücke haben, die nur er füllen kann. Weil er das Puzzlestück ist, nach dem wir suchen ein ganzes Leben lang. Und die Welt versucht es zu füllen mit anderen Dingen. Das können sie aber nie füllen, weil wir sind erschaffen für ihn. Er hat uns geschaffen mit dem Grund, dass wir ihn lieben, und zwar von ganzem Herzen, und ihn anbeten und loben. Dafür sind wir geschaffen. Dafür sind wir auf dieser Erde. Das ist, warum er uns hier reingesetzt hat. hätte uns auch gleich in den Himmel setzen können und gut ist. Nein, er hat uns hier reingesetzt, weil er wollte, dass wir aus freien Willen und freien Stücken und freier Entscheidung sagen, von uns, wir sind eins mit den Ältesten im Himmel und mit den vier Wesen, die vor ihm sind. Und wir wollen im Einklang mit diesen zusammen sagen, heilig, 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 Herr Gott allmächtig, der war, der ist und der, der kommt. Und wollen uns niederwerfen, unseren eigenen Stolz und Sieg und Erfolg, den wir uns aufgebaut haben. Unsere eigene Theologie, unsere eigene Erkenntnis, alles, was uns da steht, unser Stolz, alles, was um mich geht, hinschmeißen und sagen, es geht nur um dich. Das ist Anbetung. Und jedes Mal, wenn wir Lobpreisen machen, wenn wir anbeten, dann lasst uns doch mal vorstellen, dass wir da stehen vor diesem Thron, vor dieser Majestät, auf dem Thron. Und der wartet darauf, dass wir das machen, für was wir geschaffen sind. Ihn anzubeten und zu lieben. Und dann heißt es nicht, Jesus, gib mir und Jesus, ich brauche, sondern heißt es, ich liebe dich. Und ich bete dich an und du bist so wundervoll und wunderschön und alles andere soll die Fresse halten, weil darum geht's nicht. Und wie oft machen wir das in unserem Leben? Hoffentlich mal sonntags. Und ich will euch voll ermutigen, Offenbarung 4, diese Szene, diese majestätische Szene, diese Herrlichkeit, dieser Raum der Anbetung und des Lobpreises, lasst uns den nie wieder verlassen. Lasst uns nie wieder dieses Bild loslassen, dass wir anbeten. Wenn wir anbeten, wenn wir lobpreisen, dann stehen wir genau da. Und dann sind wir nicht hinter den 24 Ältesten und denken, cool, mach das mal, ich bin woanders, sondern sind wir eine davon und sind diejenigen, die als erstes ihre Krone niederwerfen und sagen, egal was ich durchgebrochen habe, egal was ich bekommen habe, es ist alles nichts wert, weil du bist größer als das. Hier hast du meinen Erfolg, hier hast du meinen Stolz, hier hast du meine Ehre, hier hast du meine Persönlichkeit, hier hast du mein Herz, weil es ist das Wichtigste, was ich dir geben kann. Und ich gebe dir alles. Und bevor du erwartest, dass er dir was gibt, gib ihm mal alles. Und dann hab ihn einfach lieb und lieb ihn und lieb ihn und lieb ihn. Und glaub mir, alles andere kommt da raus. Ja? Also würde ich sagen, machen wir jetzt Lobpreis und Anbetung. Seid ihr dabei? Ich hab das Gefühl, Leute. Was ist die Lethargie im Lobpreis nicht mehr? Hier geht es auch nicht darum, dass mir die Lieder gefallen oder nicht, ob ich mitsingen kann oder nicht, ist doch egal. Es geht auch nicht darum, ob es laut genug ist oder nicht. Hier geht es doch um den wir anbeten. Hier geht es auch darum, dass der im Mittelpunkt ist, der auf dem Thron sitzt und von dem Blitze rauskommen und Donner und ob ich dabei Ohrenschmerzen habe oder nicht, ist erst mal egal, weil ich will ihn einfach nur lieben und ich will ihn lieben, 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 bis ich nicht mehr kann und dann kommt was zurück. Und ich erwarte nicht, dass was kommt, ich muss ihn nicht spüren, ich muss ihn nicht erleben, ich muss gar nichts, ich darf, wenn es kommt, nehme ich es mit, aber ich brauche es nicht, weil ich weiß, es geht in allererster Linie um ihn. Das ist Lobpreis, das ist Anbetung.